möchte heute aus dem Matthäusevangelium einige Verse lesen, Worte aus dem Munde Jesu. Ein Text aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Matthäus, Kapitel 6, Vers 5 bis 8. Das ist ein Ausschnitt aus der sogenannten Bergpredigt. Dort heißt es: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Türe geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, also den Heiden, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Ganz großartige Worte aus dem Munde Jesu, die eine ständige Herausforderung sind für uns, diesen Worten nachzugehen und sie zu praktizieren. Jesus, also dieser Abschnitt ist ja nur ein kleiner Ausschnitt aus einem Abschnitt, wo Jesus über das Beten redet. Innerhalb der Bergpredigt, die mit dem 5. Kapitel beginnt, bis zum Kapitel 7, gibt es einen längeren Abschnitt über das Beten. Anschließend an diese Worte kommt dann das Vaterunser, dann geht's noch ein Stückchen weiter. Und Jesus möchte gerne immer wieder, und das ist ja nicht das einzige Mal, wo er über das Beten redet, möchte er über rechtes Beten reden. Nun, das Gebet, er redet über das Gebet zu den Juden. Müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, die ursprüngliche Situation, das ist sehr wichtig. Und für das jüdische Volk hat das Gebet einen enormen Stellenwert. Also das Gebet ist etwas Außergewöhnliches in einer Weise, wie es sonst in keinen Religionen so stark und in dieser Weise auch betont wird. Das gibt es natürlich in anderen Religionen auch. Aber wir kennen im Alten Testament, sehen wir schon, wie sehr das Gebet im Mittelpunkt ist. Ein größerer Teil des Alten Testamentes, die sogenannten Psalmen, 150 Psalmen sind ja wie ein Gebetbuch. Ein Gebetsbuch des Volkes Israel, in dem verschiedene einzelne Personen, aber auch ganze Gruppen ihre Gebete zum Ausdruck gebracht haben, einzelne Gebete von Gruppen, wie gesagt, die dann auch in den Synagogengottesdiensten gesprochen worden sind oder auch im Tempel. Natürlich beinhalten diese Psalmen auch andere Teile wie prophetische Worte und so weiter. Aber es zeigt diese Sammlung von 150 Psalmen die unglaubliche Bedeutung des Gebetes. Wir finden dann durch die ganze Bibel hindurch auch ausgeformte Gebete darüber hinaus. Wir kennen die Gebete von Mose. An mehreren Stellen in den Mosebüchern wird uns über das Gebet des Mose gesprochen, in bestimmten Situationen. Wir kennen das Gebet von Jona im Bauch des Fisches. Wir kennen das Gebet von der Hanna, von der Miriam, die Gebete von David. Und das geht dann natürlich ins Neue Testament hinüber, wo wir auch Gebete haben, sogar auch Gebete von der Gemeinde, der neuen Gemeinde, die wird abgedruckt werden. Apostel Paulus formuliert Gebete. Also das Gebet hat eine unglaubliche Bedeutung. Und zwar in verschiedensten Formen. Eben das ganz persönliche Gebet. Dann gab es ja auch das Synagogengebet in der Öffentlichkeit. Dann gab es ja auch diese Möglichkeit oder diese Vorgabe, dass es dreimal am Tag, ein frommer Jude hat dreimal am Tag gebetet. Und er hat gebetet nicht nur sozusagen zu Hause oder in einer Synagoge, sondern wenn er da irgendwo unterwegs war, auf Reisen oder auf der Straße, dann hat er sich dann auch an eine Ecke hingestellt, da ist ja ein Beispiel jetzt genannt von Jesus, und hat sein Gebet verrichtet, weil das Gebet war zentral für das Leben. Gut, nun, wenn Jesus nun hier von diesen in diesen drei Versen, das ist die Einleitung, mit diesen Worten leitet er seinen Abschnitt über Gebet ein. Wie gesagt, nachher kommt das Vaterunser. In dieser Einleitung spricht Jesus nicht so sehr über die äußere Form des Gebetes. Er spricht auch nicht über die Inhalte, die kommen dann nachher beim Vaterunser. Sondern er spricht von der Wichtigkeit, damit beginnt er auch, der inneren Haltung eines Beters. Jesus sagt, der entscheidende Faktor beim Gebet ist nicht, wie gut man es kann, wie toll man etwas formuliert, wie richtig man etwas tut, sondern die innere Haltung, die ist das alles Entscheidende. Die innere Haltung und damit verbunden natürlich die Art der Beziehung zu dem man betet, zu Gott. Da liegt der Schwerpunkt. Alles andere kommt dann danach. Da gibt's auch Dinge zu sagen, wie man betet und so weiter. Aber diese Frage, wie sozusagen die innere Haltung aussehen soll, beziehungsweise in welcher Beziehung dieses Gebet stattfindet und dass diese Beziehung des Betenden zu dem, dem er betet, zu dem Gott, in der rechten Weise vorhanden ist und ausgebaut wird. Okay, und um das deutlich zu machen, das erzählt Jesus zwei Beispiele. Und als erstes mit Vers 5 beginnend. Und diese zwei Beispiele sind bewusst von Jesus so gewählt als komplette Kontrast, ein Gegensatz sozusagen. Jesus arbeitet oft, um etwas bewusst zu machen, mit Gegensätzen. Stellt das eine dem anderen gegenüber und sagt, so nicht, aber so schon. Ja? Und in diesem Sinne geht es hier praktisch hier nicht um die Beispiele selber, wie sie jetzt gerade erzählt werden, sondern es geht um jetzt hier um die Haltung, die in diesen beiden Beispielen zum Ausdruck gebracht wird. Also er beginnt damit und sagt, so sollt ihr nicht beten, nämlich so wie die Heuchler. Ein Heuchler, das wäre eben zum Beispiel, und jetzt erzählt er das Beispiel, wie wenn ein Frommer in der Synagoge aufsteht und betet oder bei einer Straßenecke sich hinstellt, das war normal, ja, das war nicht extra Jesus, dass er hingegangen ist, sondern das hätte sein können bei einer der Gebetszeiten, wo man gerade auch unterwegs ist auf der Straße, dass man sich dann hinstellt und betet. Aber hier geht es darum, dass Jesus die Haltung des Betenden zum Ausdruck bringt. Denn dieser eine, den er jetzt hier da beschreibt, ein Frommer, der in der Synagoge aufsteht und auf der Straße betet, der betet sozusagen, um von den Menschen gesehen zu werden. Das ist eine innere Haltung, die er mit diesem Gebet zum Ausdruck bringt. Das ist also jemand, der mit seinem lauten Gebet vor den Ohren anderer, das gibt's auch in unseren Gebetsversammlungen, von Christen meine ich, ja, vor den anderen andere beeindrucken möchte. Er möchte also eigentlich, seine Konzentration liegt gar nicht auf Gott und auf das, was er jetzt zu Gott sagt, sondern seine eigentliche Ausrichtung liegt auf die Menschen. Wie formuliere ich jetzt etwas, vor Gott. Aber eigentlich meine ich die Zuhörer. In dem Sinne, dass sie beeindruckt sind von meinem Gebet und von meiner Frömmigkeit, wie gut ich bete, wie ich meine Gebete gut formulieren kann, wie tief ich bete und so weiter. So dass der Effekt dieses Gebetes nicht so sehr auf Gott ausgerichtet ist, sondern wie die Menschen, die anderen, die das hören, mich jetzt beurteilen. Und Jesus sagt, das ist Heuchelei. Und ihr Lieben, Jesus ist immer jemand, der sehr drastisch, ja, es macht, Dinge erzählt, in dieser Art und Weise, wie es hier erzählt, ist es ja nicht so häufig, dass jemand sich extra bewusst jetzt hinstellt und jetzt betet. Er meint ja ein Beispiel, aber ihr Lieben, das Ganze ist viel subtiler, geheimer, trotzdem gibt es Tendenzen in uns, wo wir aufpassen müssen. Jesus sagt das sehr deutlich. Es gibt eine Gefahr. Und jetzt redet er von dem öffentlichen Gebet, obwohl er das öffentliche Gebet ja nicht ablehnt. Er sagt ja nicht, weil da die Gefahr gibt, dass man sich da selber in den Vordergrund stellt, dürft ihr gar nicht mehr, sollt ihr gar nicht mehr zusammen beten, sondern geht's lieber in euer stilles Kämmerlein. Das ist nicht die Absicht dieser Worte. Ja, ich komme dann nochmal drauf. Sondern er sagt nur, wenn wir miteinander beten, dann gibt es Tendenzen, die uns der Heilige Geist auch aufzeigen möge. Das ist die Botschaft eben auch an uns. Ob nicht bewusst oder unbewusst. Manchmal unbewusst, manchmal sogar bewusst. Etwas mitschwingt, wenn wir in einer Gebetszusammenkunft sind. Das im kleinen Kreis oder im größeren Kreis, ganz wurscht, in welchem Zusammenhang. Dass es da auch Tendenzen in unserem Herzen gibt, wo wir ein bisschen auch die anderen, die das zuhören, beeindrucken wollen. Das gibt es. Dass wir in der Art und Weise, wie wir beten, so unbewusst manchmal zum Ausdruck bringen, wie gut man es kann, wie richtig man es kann, wie tief man es kann. Manchmal sogar gibt es die Tendenz, dass der eine den vorherigen Beter mit seinem Gebet korrigiert oder korrigieren möchte, weil er den Eindruck hat, das war jetzt nicht ganz gut, wie er das formuliert hat. Jetzt korrigiere ich ihn mit dem Gebet. Also da gibt es so Tendenzen, das geht so plötzlich in uns, da denken wir ja oft viel nicht darüber nach. Aber was passiert ist, dass wir immer wieder merken, wenn wir dann doch über unser eigenes Gebet nachdenken, dass es beeinflusst ist, mein Reden in einer Gruppe davon, dass auch andere zuhören. Und das geschieht häufiger, als man denkt. Das ist keine Anklage, sondern das passiert einfach. Das ist unser Menschsein. Und da sagt Jesus, passt auf, dass ihr nicht zu heucheln beginnt, eigentlich mehr so ein bisschen etwas vermitteln möchtet, dem, der jetzt dazuhört und nicht so sehr dem, an den das Gebet gerichtet ist, um gut dazustehen. Sag es mal ganz einfach. Das sind jetzt keine großen, schlimmen Sachen, die ich jetzt hier meine, aber da gibt es Tendenzen und Jesus sagt, passt auf, das ist Heuchelei. Und das bedeutet also noch einmal gesagt, in keinster Weise, dass Jesus damit sagen möchte, das Gebet in der Öffentlichkeit ist nicht wichtig. Überhaupt nicht. Also das, wenn ihr zusammenkommen, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen und beten, dann. Also es gibt viele Aussagen von Jesus, wo das gemeinsame Gebet wichtig ist, auch in den Briefen und in der Apostelgeschichte und so weiter. Keine Frage, muss man gar nicht darüber reden. Nur, es gibt dieses heuchlerische Beten. Ganz subtil und manchmal trieft es, ja. Und da müssen wir uns dem Geist Gottes auch zugestehen, dass er uns hilft, dass wir, weil das Gebet ist etwas äußerst Heiliges und Wichtiges für Gott. Und da möchte er, dass wir in der richtigen Haltung beten. Nun, diesem Extrem, dass jemand an der Straßenecke steht und jetzt laut betet und das alles hören können und damit zum Ausdruck schaut, her auf mich, ja, wie fromm ich bin. und wie gut ich beten kann und so weiter, was auch immer damit verbunden ist. Dem setzt jetzt Jesus das ein anderes Beispiel, das nun auch in seiner Art und Weise, wie es geschildert wird, extrem etwas darstellt. Also er setzt da zwei Dinge gegenüber. Und er versucht nun diesem Charakter des Gebetes eine andere innere Haltung entgegenzusetzen, indem er sagt, nicht das heuchlerische Gebet, also das auf mich konzentriert ist, damit ich gut dastehe, ist das rechte Gebet, sondern es ist das intime Gebet in der intimen Verborgenheit meines Herzens zu dem lebendigen Gott. Das intime Gebet in voller Konzentration auf den ich bete. Also, ob ich nun laut bete oder allein bete, es geht immer um die intime Konzentration auf den, zu dem wir beten. Und da erzählt er eben das Beispiel, das gegenteilige Beispiel, und sagt, wenn du betest, dann geh in deine Kammer. Schließ die Tür hinter dir und dann bete zu dem Vater. Und der Vater, der im Verborgenen ist und der ins Verborgene sieht, wird er vergelten. Ihr Lieben, das ist ein wunderschönes Bild. Das ist zunächst einmal ein Bild. Das hat auch eine äußere Entsprechung. Es ist auch ein Bild dafür, dass wir solche Orte suchen. Aber hier ist es zunächst einmal ein Bild. Bild in dem Sinne, weil der Zuhörer, der nun gehört hat, was Jesus hier sagt, sofort verstanden hat, was Jesus meint. Nämlich, in jedem Haus in Israel gab es eine Kammer. Das war natürlich nicht eine Gebetskammer. Im Sinne, dass jedes Haus sich ein Gebetskämmerchen eingerichtet hatte und da hat man sich zurückgezogen. Sondern mit Kammer ist ein Raum gemeint hier in dieser damaligen Situation und Gesellschaft. Ein etwas abgeschiedener, verborgener Raum, der als Vorratsraum galt. Kammer ist ein Vorratsraum. Das ist die genaue Definition dessen, was hier Jesus meint. Ein Vorratsraum, und das Besondere an diesem Vorratsraum, der war ein bisschen versteckt, war, dass er bei den meisten Häusern der einzige Raum war, den man abschließen konnte. Ja? Warum? Um die Vorräte vor Dieben zu schützen. Das ist der Sinn, ja? Deswegen hat man das das ist ein Raum, der auch keine Fenster hatte. Also ein Raum, wenn man drinnen ist und abgesperrt hat, dann konnte man nicht einfach hineingehen und stören. Man konnte aber auch nicht von außen hineinschauen und dadurch stören. Also ein wunderbares Bild, das Jesus hier aus dem praktischen Alltag der damaligen Zeit verwendet, um etwas deutlich zu machen, was er eigentlich meint. Und damit redet Jesus sozusagen hier an dieser Stelle, man könnte sagen, fast über die Grundbedeutung dessen, was eigentlich im klassischen Sinn Gebet meint. Es ist ein Vier-Augen-Gespräch in intimer Verborgenheit. Das schildert er hier. Das ist eine Haltung. Das ist nicht, dass man jetzt einen Raum sich suchen muss, der keine Fenster hat und abgeschlossen und so weiter und so weiter, sondern es geht mehr um eine Haltung, eine Haltung, wo wir sozusagen uns, weil es ein Vier-Augen-Gespräch ist, komplett auf den konzentrieren können, mit dem wir beten, dass wir bei diesem Gebet nicht von äußeren Einflüssen abgelenkt werden, dass wir nicht so leicht gestört werden können, dass wir ganz allein mit Gott uns in unserem Herzen vor Gott bewegen und dass wir sozusagen darauf vertrauen, dass in dieser Innigkeit, in dieser Verborgenheit, wie es hier heißt, Gott hineinsieht. Und Gott sagt, wenn du so, ohne einen Schein vor Menschen zu wahren oder aufzubauen, wie gut du bist und wie fromm du bist und was du alles beten kannst, sondern ganz, ganz intim, und das heißt vollkommen ehrlich. Im stillen Kämmerlein sozusagen, das ist ein Bild für totale Ehrlichkeit. Da kann ich nicht irgendetwas vorscheinen. Wem soll ich denn etwas vorscheinen? Es ist ja nur Gott hier. Ja? Das ist gemeint. Das ist die Art des Gebetes. Völlig ehrlich. Und das bedeutet natürlich nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern auch öffentlich. Ja? Das hat für alle Dimensionen einen besonderen Raum. Und das ist auch ganz wichtig. Dieses stille Kämmerlein im Verborgenen, das ist etwas, was wir im Neuen Testament manchmal vorkommt. Jesus hat sich oft in die Stille zurückgezogen. Das war nicht eine Kämmerchen, er ist auf einen Berg gegangen oder wo auch immer hin. Er hat sich zurückgezogen, um diese Konzentration, diese ungestörte Intimheit der Beziehung, auch im Garten Gethsemane, wo er auf die Seite gegangen ist. Manchmal hat er auch, wenn es um eine Heilung ging und er ist in einem Haus drinnen, hat er die anderen rausgebeten in diesem Kämmerlein allein. Und übrigens, das ist ziemlich wahrscheinlich, dass Jesus hier in dieser Formulierung auch eine Szene aus dem Alten Testament fast zitiert, aber sicherlich anspricht. Ihr kennt alle diese Geschichte von dem Propheten Elisa und dem toten Knaben der Schunemiterin. Der Elisa war ein Prophet, der auch durch Schunem zog, und immer wenn er durchzog, hat er bei einer Frau, verheirateten Frau, die haben Wohnung genommen und die haben ihm ein Kämmerchen, heißt es, ein Kammer, sein Prophetenstübel, hat sie ihm eingerichtet. Dort konnte er sich zurückziehen, wenn er war. Und er war so dankbar, dass er dieser Frau einen Wunsch erfüllen wollte, und sein Diener hat gesagt, ich weiß, dass diese Frau sich so ein Kind wünscht und unfruchtbar ist. Und der Prophet hat ihr verheißen, über ein Jahr, wenn ich wiederkomme, wirst du einen Sohn haben. Und so war es. Aber nach einiger Zeit ist dieser Sohn gestorben, wie er noch klein war. Und jetzt war sie natürlich zutiefst betroffen, diese Frau, und hat sich aufgemacht, um den Propheten zu suchen, und hat ihm gesagt, was los ist, dass sein Sohn gestorben ist und dass sie das nicht versteht und ganz erbittert ist, weil zuerst verheißt er ihr einen Sohn und dann stirbt er. Also das ist ja, wie wenn man jemanden foppen würde, ja. Und sie hat dann zu ihm gesagt, er muss jetzt kommen nach Hause. Und der Elisa sagt, ja, zum Gehasi, geh du, nimm meinen Stab, leg ihn auf das Antlitz des Knaben und er wird wieder leben. Und die Schunemiterin sagt, das kommt nicht in Frage, das will ich nicht. Ich bestehe darauf, dass du mit mir mitgehst. Und so ist es auch. Und dann heißt es, und sie haben ihn gelegt, diesen Sohn, in dieses Kämmerchen. Also dieses Prophetenkämmerchen. Und er trat in die Kammer, schloss hinter sich die Türe zu und er betete zu dem Herrn. Fast wörtlich, wie Jesus das auch hier zum Ausdruck bringt. Und Jesus kannte die Heilige Schrift. Also dieses Kämmerlein, wo er ganz allein in dieser Intimität mit dem Vater, ohne dass die Eltern dabei waren, hier zu dem Herrn gebetet hat. Und ihr wisst, wie er das gemacht hat. Er hat sich auf den Knaben draufgelegt und so von Kopf auf Kopf und Hände auf Hände und Füße auf Füße. Und hat sozusagen ihm Leben eingehaucht. Und es heißt dann, und dann nieste der Knabe 7-mal. Und dann war er wieder lebendig. Dieses Kämmerchen, ja, das hier zum Ausdruck gebracht wird. Und ihr Lieben, ich möchte Folgendes sagen. Was hier zum Ausdruck gebracht wird, sind zwei Dinge. Das eine ist die innere Haltung, die mit diesem Gebet im Kämmerchen zum Ausdruck gebracht wird, diese Intimität, vollkommene Konzentration, vollkommen ehrlich zu dem Herrn. Das ist die Haltung. Und um diese Haltung zu üben, um diese Haltung mehr und mehr zu kommen, braucht es auch entsprechend äußerliche Orte, wo wir uns so zurückziehen können, dass wir in diese Intimität hineinkommen. Also es ist sicher auch eine Herausforderung, dass jeder einzelne Christ neben dem, dass es heißt, betet alle Zeit, unser ganzes Leben soll ein Gebet sein. Das heißt, unsere Beziehung zu Jesus soll ununterbrochen stattfinden. Wo immer wir sind, was immer wir machen, betet alle Zeit, ja, zu jeder Zeit. Neben dem braucht es auch diese Orte, wo man in diese Intimität sich ganz besonders in die Stille zurückzieht. Und das kann bei jedem anders sein. Bei vielen ist es eine Ecke in einem Zimmer zu Hause, wo man darauf achtet, dass man möglichst ungestört ist. Bei dem anderen ist es eher, dass sie hinausgehen in die Natur und dort diese Stille finden. Andere ist es wieder woanders. Aber diese Art von intimer Konzentration auf den Herrn, das liebt Jesus. Das ist ihm wichtig, dieses Vier-Augen-Gespräch in intimer Verborgenheit, in voller Offenheit und Ehrlichkeit. Bitte lacht mich jetzt nicht aus. In der Zeit, wo die Uli und ich diese 6 Kinder nicht hatten, wir haben sie immer noch, aber wie sie klein waren, meine ich, da war das oft sehr schwer, vor allem für die Uli, ja, dass sie hat sich immer gesehnt, dann noch so einen stillen Ort zu haben, wo sie ins Gebet gekommen ist, und manchmal war es wirklich so, es gab nicht diese Zeit, ja. Ich habe ja oft versucht, die Kinder dann abzunehmen und so, dass sie wenigstens eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit hat. Und manchmal konnte sie nur eine Stille finden am Klo. Und sie hat es genossen. Das muss man nicht nachmachen, aber ich sage nochmal, jeder darf erfinderisch sein, ja? Da ist man wirklich abgeschlossen, da kann man die Türe zumachen, endlich ein Ort, wo jemand nicht hereinstürmt. Aber ist egal, wie auch immer wir da geführt werden, es ist eine ganz wichtige Sache, Orte zu suchen, wo wir in diese Intimität mit Jesus hineinkommen. Nun, das Zweite, was Jesus hier zum Ausdruck bringt, ist, dass er nun in Vers 7 nun eine andere Situation zum Ausdruck bringt, wo er jetzt auch etwas über die, vor allem über die Beziehung des Betenden zu Gott ausdrückt. Und er sagt, wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht viel plappern wie die Nationen, also wie die Heiden. Und er begründet das auch, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. So sollt ihr es nicht machen. Ein wunderschönes Wort. Jesus sagt hier, auch die Heiden, also diejenigen, die anderen Göttern dienen, beten. Es ist nicht nur bei den Juden oder bei den Christen. Auch sie beten. Und wenn sie beten, sagt Jesus, dann versuchen sie oftmals, viele Worte zu machen. Plappern heißt nicht so ein Lallen, dahinlallen, sondern mit Plappern ist gemeint, viele Worte machen. Also mit vielen Worten ihre Gottheit zu bestürmen. Und zwar, weil sie meinen, dass sie dadurch, dass sie viele Worte machen, könnten sie ihre Götter überreden oder überzeugen. Ja, damit sie gehört werden. Man kann das auch so jetzt übertragen. Also, die Heiden haben eine Gottesvorstellung, die darauf beruht, dass sie sagen, ich als Bittsteller muss alles daran setzen, um meinen Gott zu überreden, dass er auf mich hört. Ich muss ihn irgendwie dazu bringen, zu überzeugen, denn ohne diese Überredung und Überzeugung würde er meine Gebete gar nicht ernst nehmen. Das ist eine Gottesvorstellung. Ihr Lieben, das ist manchmal auch bei Christen so und bei uns so. Das ist gar nicht so weit entfernt. Deswegen sagte Jesus das auch zu den Jüngern. Plappert nicht mit den Heiden, denn sie meinen, sie müssten sozusagen ihre Götter überreden und überzeugen, dass sie doch unbedingt das tun, was sie wollen. Nun, es gibt ja ein fantastisches Beispiel in dem Alten Testament darüber. In 1. Könige 18 kennen wir diese sogenannte Geschichte vom Gottesurteil auf dem Karmel, wo der Prophet Elia das ganze Volk zusammengerufen hat und wo er das Volk vor die Entscheidung treffen wollte, wem wollt ihr gehorchen, Gott oder dem Baal? Und da hat er das Volk gebeten, auch alle Baalspriester, die es in Israel gab, 400, gar nicht wenig, in Israel, ja, und hat eben ein Gottesurteil herbeigeführt, beide Gruppen, also die er selber hat einen Altar gebaut und die Baalspriester sollten einen Altar bauen und ein Opfer und so weiter. Und dann ging es darum, dass die Baalspriester den Baal anrufen und ihn bitten, dass er Feuer sendet. Also sie durften es nicht selber anzünden, sondern es musste vom Himmel herunterkommen. Und er würde das auch tun. Und welcher Gott antwortet, das wäre sozusagen ein Gottesbeweis. Und nun heißt es, dann haben die Baalspriester haben ihren Altar gebaut. Und dann heißt es, von frühmorgens bis spätabends riefen sie ununterbrochen. Das ist das Plappern. Sie riefen ununterbrochen zu dem Baal und haben geschrien, Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns, sende Feuer und so weiter. Und stundenlang, weil sie gedacht haben, ja, okay, wir müssen das auch eine Länge hindurch tun, damit wir ihn dazu überreden können, überzeugen können, wie wichtig es jetzt ist. Nun, ihr kennt die Geschichte, wie der Elia dann sogar spottet, ja, über die Baalspriester und sagt, ja, zu Mittag, also nach einer gewissen Zeit, sagt Elia zu den Baalspriestern, ihr müsst ein bisschen lauter rufen. Ihr seid zu leise. Denn vielleicht ist euer Gott gedanklich mit etwas anderem beschäftigt. Er ist in Gedanken versunken. Und da hört man oft nicht richtig zu, ja, wenn jemand schreit. Oder er ist mit etwas anderem beschäftigt. Entschuldige, wenn ich das jetzt sage, weil es ist wirklich so im Urtext, kann man es so übersetzen, dass es heißt, er musste auf die kleine Seite. Er musste sein Geschäft machen, ja. Gerade, vielleicht, deswegen hört er nicht. Oder er ist auf Reisen, ja. Also, das ist diese Haltung, die sagt, wir müssen Gott dazu bringen, dass er aufmerksam wird auf unser Problem. Weil von sich aus ist er nicht aufmerksam. Versteht ihr? Und Jesus sagt, so sollt ihr nicht beten. Warum? Denn euer Gott, den ich euch offenbare, ist euer Vater. Ihr Lieben, das ist der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte über das Gebet. Und dann kommt ja gleich das Vaterunser. Jesus möchte sicherstellen, dass diejenigen, seine Jünger, zu ihm beten in dieser Beziehung wie ein Kind zu seinem Vater. Er ist euer Vater. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus diese Vaterbild in einer Art und Weise dargestellt hat mit seinem Leben und auch verkündigt hat, wie wir das gar nicht mehr heute, ohne dass wir das selber erlebt hätten, von Angesicht zu Angesicht nachvollziehen können. Wir lesen das einfach so, Vater. Aber hier in dieser Geschichte, er ist euer Vater. Und euer Vater, zu dem ihr betet, ist kein Despot, der einfach nur Befehle erteilt. Er ist nicht ständig abwesend. Er ist nicht uninteressiert und ihr müsst unbedingt seine Aufmerksamkeit erringen. Er ist nicht taub, so dass ihr lauter und länger reden müsstet. Und. Er ist euer Vater. Und ihr Lieben, das ist sozusagen etwas, was Jesus uns ins Herz legen möchte. In dem Moment, wo wir anfangen zu beten, ist es wichtig, dass wir sagen, du bist mein Vater. Das verändert die gesamte Gebetsatmosphäre. Auch wenn ich noch so bedrückt bin, noch so viele Probleme habe, noch so viel angewiesen bin, noch so viel Zweifel habe, auch manchmal an Gott. Aber wenn wir sagen, du bist mein Vater. Und Jesus fügt das noch hinzu, um das zu verstärken. Und er sagt, euer Vater im Himmel, er weiß, was ihr benötigt, bevor ihr ihn bittet. Das ist etwas, was wir, ich tue es viel zu wenig, aber ich möchte es mehr. Jedes Mal, wenn ich ins Gebet trete, möchte ich mir dessen bewusst werden. Mein Vater, mit dem ich jetzt anfange zu reden, er weiß schon längst, was ich benötige. Ihr Lieben, das hat eine Reihe von Konsequenzen, nur ganz kurz. Das sagt zum Beispiel, dass es beim Gebet nie, nie darum geht, dass wir Gott informieren müssen über unsere Anliegen. Ja? Wenn wir mit Gott reden über unsere Anliegen, ist es nicht, weil er es dringend notwendig hat, dass wir ihm endlich einmal erklären, was Sache ist bei uns in unserem Leben und dass wir ihm sozusagen das ganze Sache, um die es da geht, breit und ausführlich darstellen, weil wir ihn ja informieren müssen und weil wir ihm auch erklären müssen, warum das so oder so ist, wie es ist und gleich am besten auch ihm sagen, wie er es lösen könnte. Ihr Lieben, insgeheim beten wir oft so. Es ist uns gar nicht bewusst. Wie viele Worte wir oft machen um eine Sache. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht lange beten dürfen. Das versteht ihr. Sondern es geht darum, dass wir mit vielen Worten oft versuchen müssen und wollen, ihm zu erklären. Es hilft uns, wenn wir es ihm erklären können, was unser Problem ist, so wie wenn wir ihn erst informieren müssten. Und dadurch erst seine Aufmerksamkeit erregen. Aber Jesus sagt, schon bevor ich den Mund aufmache, weiß er, worum es jetzt geht. Also wenn ich mit der Haltung hinkomme, Herr, ich muss dir jetzt einmal was sagen, ja, dann ist es das, was Jesus hier nicht meint, wie man betet, sondern wenn wir anfangen zu reden und wir sagen jetzt so dem Sinne nach, Herr, du weißt schon. Das ist eine ganz andere Atmosphäre, versteht ihr? Wenn ich dann meine Anliegen ausdrücke und sage zuerst, Herr, du weißt schon. Nicht, Herr, jetzt hör endlich einmal zu. Ich fühle mich so allein gelassen. Du kümmerst dich nicht um mich, aber jetzt bitte ich dich kümmern. Nein, genau umgekehrt. Jesus meint das genau umgekehrt. Herr, du weißt schon. Ihr Lieben, diese Haltung, die würde tatsächlich unser Gebet eindeutig verändern. Wenn wir in dieser Haltung kommen, dass wir von vornherein schon wissen, was auch immer ich ihm sage, er sorgt für mich. Er sorgt ja die ganze Zeit für mich. Er hat schon gesorgt, bevor ich mit ihm rede. Und er weiß auch, was ich jetzt sage und hat schon längstens begonnen, Dinge vorzubereiten, die zu einer Lösung führen. Er fängt nicht erst an, nachzudenken, was könnte ich denn jetzt tun für den Helmut, wenn er jetzt etwas sagt. Er hat längstens schon begonnen. Wenn ich es ausdrücke, er weiß es längst, er hat schon die Wege vorbereitet. Das ist eine ganz andere Art zu beten. Das hat etwas zu tun mit einem unglaublichen Vertrauen. Versteht ihr? Jesus möchte, dass wir ihm vertrauen, zu dem Vater im Himmel kommen, weil er unser Vater ist und er immer das Beste will und schon gestern alles vorbereitet hat, was für heute und morgen wichtig ist. Deswegen kann ich im Vertrauen zu ihm kommen. Nicht in hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich hört er mich. Das ist eine ganz andere Situation. Und ihr Lieben, diese Gewissheit, die hat der Beter des 139. Psalms, ja, schlagen wir das mal auf, Psalm 139, die Verse 1 bis 4, glaube ich, ist das, 1 bis 4, 1 bis 6, nehmen wir 1 bis 6, Psalm 139, 1 bis 6, ihr kennt diese Verse, aber sie sind wirklich berührend. ja, von David. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mich durch und durch. Ich muss dir nicht irgendwas erklären. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Also ob ich sitze oder gehe, du weißt es. Es ist ja nicht unbewusst. Du verstehst mein Trachten, Luther übersetzt meine Gedanken von Ferne. Schon meine Gedanken kennst du. Also was soll ich dir denn vormachen? Mein Wandeln und mein Liegen, also ob ich jetzt, was ich arbeite und wenn ich untätig bin, du prüfst es, mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Du kennst alle meine Wege. Das ist wie ein offenes Bilderbuch. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es. Bevor ich das Wort ausspreche, weißt du schon, was ich sage. Von hinten und von vorne hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich. Zu hoch. Ich vermag es nicht zu erfassen. Das ist eine Haltung, die hier zum Ausdruck kommt, von der ich denke, dass Jesus sie meint. Wenn er sagt, euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn darum bittet. Er kennt mich durch und durch. Und er fängt nicht erst an, auf mich einzugehen, wenn ich den Mund aufmache. Das ist schon lang vorher. Er ist ununterbrochen dabei, mich zu begleiten. Er sorgt ständig für mich. Und darum, wenn wir ihm unsere Anliegen sagen, und er möchte, dass wir sie ihm sagen, er sagt ja, bittet, so wird euch gegeben. Er sagt ja nicht, nur weil ich es weiß, braucht ihr nicht mehr beten. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht das, was Jesus liebt es. Der Vater liebt es, wenn wir mit ihm kommunizieren. Aber auf eine Art und Weise, wo wir ihm zum Ausdruck bringen, Herr, ich weiß, dass du für mich sorgst. Und deswegen breite ich meine Anliegen vor dir aus. Das ist die Haltung. Zuerst, ja. Es heißt, werfet eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Man muss es umdrehen. Weil er für uns sorgt, weil ich diese Gewissheit habe, das steht fest. Deswegen wirft ihr die Sorgen auf ihn. Versteht ihr? Weil er sorgt für mich und für jeden von uns. Deswegen können wir unsere Sorgen ihm geben, unsere Nöte, unsere Anliegen und so weiter. Das steht fest, weil er sorgt, weil er ist unser himmlischer Vater. Ein letztes Wort, vielleicht kann man das noch aufschlagen, das ist Philipper 4, 6 und 7. Ein Wort, das mich sehr bewegt und immer wieder in Erinnerung kommt, wo der Apostel Paulus schreibt, seid um nichts besorgt. Das heißt, ihr müsst euch nicht Sorgen machen, denn er sorgt für euch. Ja. Seid um nichts besorgt. Warum? Weil er für euch sorgt. Weil er für euch sorgt. Und weil er für euch sorgt, deswegen, sondern in allen Dingen sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Warum sollen wir zu ihm rufen und schreien, auch manchmal schreien? Weil wir ihm vertrauen, dass er uns sorgt. Nicht damit er für uns sorgt. Versteht ihr, das ist ein großer Unterschied. Wir müssen nicht zu ihm schreiben, damit er endlich anfängt, zu uns zu sorgen, sondern weil wir wissen, wenn ich zu ihm spreche, dann darf ich wissen, er sorgt hundertprozentig und hat schon längstens angefangen. Und dann sagt er, und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Ihr Lieben, wodurch kommt dieser Friede? Durch die Gewissheit, er sorgt. Ich habe sie zu ihm gebracht, die Anliegen. Ich habe sie abgeworfen von mir. Und weil ich weiß, dass er für mich sorgt, schenkt ihr mir den Frieden. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns lehrst, wie wir in rechter Weise beten können. Ja, das ist etwas, was zu den aller entscheidendsten Dingen in unserem Leben gehört. Das Gebet. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir so sehr, dass wir mit dir kommunizieren dürfen. Und wir wissen, dass es dir so wichtig ist auf dem Herzen, wie wir beten. Heiliger Geist, ich bitte dich, lehre uns. Bring uns immer wieder in Erinnerung, was Jesus in seinem Wort gesagt hat. Lass uns daran festhalten. Lass uns einüben in diese Art des Gebetes, die von unserer inneren Haltung abhängt und von unserer Beziehung zum Vater. Wir brauchen mehr Offenbarung über den Vater und über den Charakter des Vaters, über das Wesen des Vaters. Und Herr, in dieser Haltung möchten wir unsere Sorgen und Nöte vor dich bringen. Und wir danken dir, dass du uns Frieden schenkst, auch noch bevor die Lösungen sichtbar werden. Weil wir wissen, du sorgst für uns. Amen.